Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen alle zusammen. Die Folge 625, die erste im Jahr 2020. 2020, wie sich das anhört, Mensch. Ich kann mich noch an die Angst vor dem Jahrtausendwechsel erinnern. Jetzt sind schon 20 Jahre weiter. Die Zeit knallt einfach so weg. Ja, erstmal allen nachträglich noch ein gutes neues Jahr und viel Erfolg, vor allen Dingen Gesundheit und bleibt bitte alle wachsam. Das Jahr 2020 ist ein ganz, ganz wichtiges Jahr, weil es gibt viele Techniken, Technologien, die zu selbstverständlich geworden sind und deswegen nicht mehr so im Fokus unserer Aufmerksamkeit stehen, aber an Gefahr nicht verloren haben. Im Gegenteil, werden immer gefährlicher. Aber fangen wir einfach mal an mit dem ersten Thema. Ich hatte gewarnt vor dieser Ringkamera, diese Firma, die von Amazon aufgekauft worden ist und wo Amazon die Kameras jetzt massiv mit Fernsehwerbung versucht, allen, die dumm genug sind, aufs Auge zu drücken. Weil, naja, egal was passiert, alle Bilder von dieser Kamera landen erstmal in den USA auf irgendwelchen Servern und dann kommen sie wieder zurück und dann kann ich sie mir in der Wohnung ansehen, wer vor der Haustür steht. Also es geht erstmal über den großen Teich und dann wieder zurück. Wenn also mal Internet eine Störung hat, dann ist da nichts mehr mit gucken, wer vor der Haustür steht. Gut, könnte man sagen, okay, brauchte man früher auch nicht, kann ich damit leben. Aber diese Daten werden ja gespeichert, diese Bilder werden ja gespeichert. Und aufgrund dieses Beitrages hat mich jetzt ein alter, naja, er ist nicht alt, aber als Zuschauer alt oder Zuhörer oder beides, angeschrieben und mir mitgeteilt, dass er schon vor Jahren seinen Bling-Account gelöscht hat. Das ist also auch eine Haustürkamera gewesen. So, und er hat das schriftlich gemacht und konnte nach wie vor auf alte gespeicherte Sachen zugreifen. Obwohl man ihm bestätigt hat, dass die Kündigung angekommen ist, dass sein Begehren, die Sachen zu löschen, angekommen ist, kann er nach wie vor darauf zugreifen. Er hat auch einen Link mitgeschickt, das weiß ich auch, wie er aussieht. Ich wollte nur sagen, man ist machtlos, wenn man einmal diese Daten rausgegeben hat. Und sag mal ganz ehrlich, wie blöde ist denn das? Nur um zu gucken, wer vor der Haustür steht, muss ich die Sachen doch nicht auf irgendwelchen Servern in den USA speichern. Was bringt mir das denn? Eine ganz normale, ganz ehrliche Kamera, eine reine Videokamera, die an der Haustür hängt, mit Gegensprechanlage, die überhaupt nichts mit dem Internet zu tun hat. Gut, natürlich kann man sowas über das heimische WLAN machen. Da gibt es schöne Lösungen dafür. Zum Beispiel über die Fritzbox kann man über die, wenn man diese Mobilteile hat, also ein Telefon auch über die Fritzbox macht und verwaltet, kann man die Kamera auf alle diese Nebenstellen das Bild darstellen lassen, ohne dass es irgendwo aus dem Haus herausgeht. Und das ist eigentlich ehrlich. Aber nicht nur dieses Teil hat Probleme, auch diese Xiaomi, also X-I-A-O-M-I-Kameras, da hat man genau die gleichen oder ähnliche Probleme gehabt, dass Benutzer davon, die sich ihre eigenen gespeicherten Bilder ansehen wollten, plötzlich Live-Bilder einer fremden Kamera gesehen haben. Und umgekehrt kann man dann natürlich ausgehen, dass es bei anderen genauso ist, dass die Bilder von meinen Kameras sehen. Und dieses Teil konnte über diesen Google-Assistent, also die Google-Quasselbüchse, bedient werden und gesteuert werden. Daraufhin hat Google recht schnell reagiert und hat erstmal diese ganzen Kameras deaktiviert. Wunderbar, man kauft sich so ein teures Scheißteil. Und anschließend sagt Google, nee, da stimmt irgendwas nicht. Mittlerweile sind die wieder frei, die Fehler sind behoben. Ich wollte nur damit sagen, seid nicht so blöd, wegen einer einfachen, stinknormalen Haustürkamera und Videogegensprechanlage die mit Account und sonst was eventuell, wenn man die noch länger speichern will, auch noch Geld bezahlen pro Monat so und so viel, sowas zu kaufen, nur weil es gerade in der Werbung ist. Die Dinge sind so gefährlich, brandgefährlich, man sollte wirklich die Finger davon lassen. Man muss eigentlich wissen, dass es gar keinen Sinn macht, solche Bilder erstmal irgendwo hinzuschicken, sondern man kann doch, wenn man das wollte, sowas auch zu Hause auf dem eigenen Server speichern. Aber was macht das für einen Sinn? Soll ich den speichern, dass, was weiß ich was, wann die Oma in den letzten 15 Jahren an der Haustür geklingelt hat und davor gestanden hat oder wann der Briefträger geklingelt hat? Was für einen Sinn macht das? Was kann ich hinterher damit anfangen? Nichts, gar nichts. Es reicht auch, wenn es klingelt, dass ich vielleicht von verschiedenen Räumen aus gucken kann, wer vor der Haustür steht und eventuell auch als Gegensprechanlage dann mit demjenigen sprechen kann. Wenn das wieder einer ist, der Äpfel oder Kartoffeln verkaufen will, dann kann man dann sagen, nee Junge, hab keinen Hunger, geh weiter. Oder diese Zeitungswerber, ich habe lange keine mehr gesehen, die ja früher immer kamen. Die braucht man natürlich nicht reinzulassen. Wenn es aber der Lieblingsnachbar ist, ist es natürlich was ganz anderes. Man kann ja sogar, wenn man ausgerüstet ist, einen elektrischen Türöffner hat, auch das darüber bedienen. Macht ja auch Sinn. Aber bitte niemals so einen Türöffner mit so einer Kamera verbinden, die von der anderen Seite der Welt gesteuert werden kann. Was weiß ich, ob da nicht irgendein Spinner mal sitzt und einfach nur aus Langeweile guckt, wer bei mir an der Haustür geklingelt hat und dem dann die Tür aufmacht. Kann man nicht machen. Das ist nicht verantwortlich, so etwas. Eine solche Kamera ist unverantwortlich. Also schnell ausbauen, deaktivieren, Stromleitungen kappen, lieber zur Haustür gehen und mit dem normalen Türspion gucken, wer draußen ist. Das ist sicher, das ist in Ordnung, das ist ehrlich. Alles andere ist, auf Deutsch gesagt, für den Arsch. Also nochmal vielen Dank auch für die Infos. Es waren noch ein paar andere, die darauf reagiert haben, dass sie nun ihre Kameras deaktivieren. Und ich denke, das ist ein Zeichen von Verstand und von Verantwortung, wenn man so etwas macht. Modern sein, Technik lieben ist schön, aber nicht sowas. Ja, das ist ja so eine Art wieder mit Daten und Datenschutz und so etwas. Nun sind einige Firmen aufgefallen, Facebook, Google, Apple und so weiter, also diese ganzen großen Spieler, die auch Daten der Benutzer speichern, dass die ziemlich willfährig sind, wenn Bestandsdaten, also die Daten, mit denen ich mich bei diesen Firmen angemeldet habe, oder auch andere Daten, also wann ich wie viel wo was gemacht habe im Internet, dass sie die wirklich rausgeben auf Auskunftsersuchen von europäischen Strafverfolgern. Auch wenn überhaupt keine rechtliche Pflicht dahinter steht. Die Europol hat eine Studie durchgeführt und das Ergebnis war, dass europäische Ermittler auch ohne die geplante EU-Verordnung für den internationalen Zugriff auf solche Beweismittel in den Clouds der Unternehmen, dass die einfach Daten herausgeben, nur weil da eine Anfrage kommt. Da wird nicht zurückgefragt, hier, was hast du für ein Recht dazu, beweis mal nach oder so etwas. Nein, nein, alle diese größeren US-Diensteanbieter haben diese Nachfragen bereitwillig erfüllt und teilweise sogar noch mehr herausgegeben, als angefragt worden ist. Und zwar in 66% aller Fälle hat man freiwillig Daten der eigenen Kunden herausgegeben. Diese europäische Ermittlungsanordnung, die wurde dabei nicht genutzt. Die wird ja auch noch ein bisschen ausgearbeitet, verändert. Interessant dabei ist, dass die meisten Anfragen bei dieser Erhebung aus Deutschland kamen. Und diese Untersuchung, das nannte sich E-Evidenzprojekt Sirius, Und da haben also deutsche Polizeibehörden im August und September eine sechswöchige Umfrage bei den Justiz- und Ermittlungsämtern in der EU durchgeführt und haben daraufhin über 150 anonym gehaltene Antworten erhalten. Von der Seite der Justiz haben sich Vertreter aus Malta, Rumänien, Luxemburg, Estland nicht daran beteiligt. So, und diese Europol-Forscher, die haben in ihrem Transparenzbericht für 2018 12 US-Plattformen, also hier, ich habe mir das mal aufgeschrieben, alphabetisch, Airbnb, Apple, Automatic, Cloudflare, Dropbox, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, OAuth, Alias, Verizon, Media, Snapchat, Twitter nachgefragt. So knapp 70.000 Anfragen sind im Jahr 2018 durchgeführt worden. Und von diesen 70.000 Anfragen kamen, wie gesagt, 60% aus Deutschland. Dann kam Frankreich, Großbritannien, die haben nur etwa über 30.000 Anfragen gestellt, wollten Auskunft haben aus diesen Bestandsdaten und aus den Verkehrsdaten. Und Spanien und Italien, die liegen mit ihren 10.000 Anfragen deutlich weiter hinten. So, der größte Anteil der Anfragen ging an Facebook. Das heißt also, Plappermaul nicht nur untereinander, sondern auch gegenüber Strafverfolgungsbehörden. 53.841 Anfragen sind da gekommen. Google 47.000, Apple 43.000. So, und in diesen Anfragen, das sind die gezählten, wo auch eine Auskunft erteilt worden ist. Microsoft war da weniger gefragt mit 23.000 Anfragen aus der EU. So, die größten missbräuchlichen Anfragen, sogenannte Notfallanfragen, kamen aus Großbritannien. 84% dieser Notfallnachfragen kamen von dort. Also die höchste Antworterfolge mit 84% kamen aus Belgien, aber das ist relativ klein. Das sind nur im Grunde genommen 1,7% aller Anfragen, weil eben Belgien relativ klein ist. Unter den großen Anfragen kam Großbritannien mit 78% aller erfüllten Anfragen am besten weg. Deutschland hat 65% aller Anfragen beantwortet bekommen. Liegt damit knapp unter dem europäischen Durchschnitt. Ich wollte nur sagen, alles das, was wir freiwillig in diese Datenmonster hineinpacken, alles das kann und wird von berechtigten und unberechtigten staatlichen Stellen abgefragt und man bekommt dann auch Antwort dafür. Diese Ersuchen, die brauchen formal noch nicht mal die Anforderungen erfüllen, die man vereinbart hat. Es gibt also da unkomplette Anfragen und dennoch kommen alle Sachen zurück. Also Mailadressen, URLs, Benutzernamen, Telefonnummern, Uhrzeit, Datum, ungefährer Standort und so weiter. All das wird ja quasi automatisch gefragt. Also wenn jemand da fragt, wie spät ist es, dann bekommt er einen kompletten Datensatz zurück mit allen Sachen, die gar nicht gefragt worden sind. Ja, die Strafverfolgungsbehörden sind natürlich sehr zufrieden, dass das so einfach geht. Worum es mir eigentlich geht, Datensparsamkeit. Also nochmal, nur so viel Daten angeben, wie unbedingt nötig sind. Wenn im Internet, wenn ihr irgendwas kauft oder bestellt und da wird nach eurer Telefonnummer gefragt, gut, wenn man eine Waschmaschine kauft, dann bringt die nicht der Briefträger, die passt ja nicht im Briefumschlag, sondern die kommt mit einer Spedition. Oftmals ruft eine Spedition an, um einen Termin zu vereinbaren. Oftmals, nicht immer. Ich habe es also diese Woche auch wieder erlebt. Es wird einfach ein Termin mitgeteilt und heißt so viel wie friss oder stirb. Naja gut, man muss nicht sterben. Da habe ich dann die Möglichkeit, über Links, die in der Mitteilungs-E-Mail stehen, auf deren Homepage zu gehen und kann dort sagen, ich bin nicht da, ich hätte gern dann und dann die Zustellung, stell die Ware dort und dort ab oder so weiter. Hab gedacht, okay, ich bin ja nicht da, ich kann ja nur nicht einfach mal, nur weil mir jemand etwas schreibt, am nächsten Tag alle meine Termine umwerfen, das kommt ja so kurzfristig immer. Hab gedacht, dann nehme ich das in Anspruch und teile denen das mit, dass ich nicht da bin, dass sie einen Tag später kommen sollen. Ja, das war schon eine tolle Sache. Ich konnte das alles machen, alles ausfüllen. Und als ich diese Antwort dann abschicken wollte, wurde mir gesagt, das geht nicht. Ich muss erst deren Geschäftsbedingungen akzeptieren. Ich habe bei mir gedacht, pass mal auf, da schickt mir eine Firma X eine Ware über einen Dienstleister Y. Und ich habe mit dem Dienstleister Y nichts zu tun, nur die Firma X hat mit dem Dienstleister Y zu tun. Aber ich soll, weil mir der Termin nicht passt, weil ich denen eine Umsonstfahrt ersparen will, deren Geschäftsbedingungen akzeptieren. Da muss ich erst mal gucken, wo die sind. So einfach war es gar nicht, die rauszukriegen. Und Datenschutzerklärung und diesen ganzen Kram. So, und die Geschäftsbedingungen, da stand so viel Kram drin mit irgendwelchen Tarifen und wenn du dies und das und dann so und dann das. Ich habe also nach 3 Seiten gesagt, nee, den Scheiß tue ich mir wirklich nicht an. Habe ich absolut nicht nötig. Ich habe mit denen nichts zu tun, wenn die mir das so schwer machen, dass ich erstmal Datenschutzbestimmungen und Geschäftsbedingungen akzeptieren muss. Nur um denen zu sagen, Kinders, wenn ihr morgen kommt, kommt ihr umsonst. Dann könnt ihr mich mal. Naja, hab mir hinterher überlegt, nee, anständig ist das ja vielleicht nicht. Hab mir da die Nummer von deren Zentrale das war ein Subunternehmer, herausgesucht und hab denen per E-Mail im Anhang die E-Mail von denen mit dem Terminhinweis, hab die angeschrieben und hab denen gesagt, dann und dann bin ich nicht da in der Zeit von bis. Wenn ihr bis dann und dann liefert, ist das okay. Wenn ihr in dem Zeitraum nicht liefern könnt, dann kommt lieber am nächsten Tag. Da bin ich den ganzen Tag erreichbar. So, habe mich zurückgelehnt, habe gesagt, ach, habe ich wieder eine gute Tat getan. Ja, denkste, ich kam am nächsten Tag dann mittags zurück und das Erste, was mir gesagt wurde, hör mal, da war ein LKW da, der wollte dir was liefern von den Nachbarn. Oh, ich habe gedacht, ich spinne. Also habe ich da angerufen, erstmal war ewig besetzt, Rückruf, funktioniert sowieso in den meisten Fällen nicht. Der kam zwar, aber dann ging das Gespräch kaputt. Weiter probiert, dann waren die wohl gerade in der Mittagspause. Nach der Mittagspause habe ich dann jemanden erreicht und habe dem gesagt, hier, hör mal, habt ihr die E-Mail nicht gelesen? Aber ich habe gehört, ihr seid da gewesen. Wir haben nichts bekommen, wir wissen von nichts. Ich sage, wunderbar. Und habe dann telefonisch einen Termin mit dem vereinbart. Man muss sich das überlegen. Also, ich bin nicht bereit, die Geschäftsbedingungen von irgendjemandem zu lesen. Ich habe meine Zeit weder gestohlen noch dafür übrig, für solche Blödsinn überhaupt. Wenn jemand mir einen Liefertermin mitteilt, er kann ihn mir vorschlagen. Hier wird aber so, ja, befehlsartig mitgeteilt, dann und dann. Ach ja, und ich habe natürlich auch telefonisch erreichbar zu sein in dieser Zeit. Steht auch dann in einigen solchen Sachen drin. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, da spiele ich nicht mehr mit. Ihr könnt mich künftig mal hinten rumheben. Ich werde auch nicht mehr versuchen, irgendwo schriftlich etwas abzusagen oder so. Denn wenn ihr die Sachen nicht lest, nicht weiterleitet und nicht darauf reagiert, brauche ich mir die Mühe ja nicht zu machen. Nur es ist schon eine grobe Unverschämtheit, dass ich erstmal Geschäftsbedingungen akzeptieren muss, nur weil ich freundlich sein will und denen sagen will, ich bin morgen nicht da, kommt lieber einen Tag später oder sowas. Aber kann die natürlich die andere Seite auch verstehen. Die machen ihre Pläne und teilen den Leuten das mit. Aber man kann das natürlich auch anders machen. Man kann ja vorschlagen, wann passt es dir denn dann und dann und dann. Das ist nicht nur viel freundlicher, sondern auch viel effizienter. Aber dazu müsste man ja vielleicht auch kundenorientierter sein. Nur die sind ja arbeitsmäßig derart voll, die können sich ja kaum retten vor Arbeit. Wahrscheinlich auch nicht vor Geld. Die haben es nicht nötig, zu einem Endkunden, der gar nicht ihr Kunde ist, in irgendeiner Art freundlich und entgegenkommend zu sein. So, nochmal ein bisschen was zu Datenschutz oder sowas. Betrifft jetzt nicht uns, sondern es geht hier um die USA. Ein chinesisches Billig-Smartphone mit der Bezeichnung UMX-U 6863CL von Unimax Communications. Das wird in den USA für Leute, die finanziell oder wirtschaftlich nicht so gut dastehen, von der Regierung gefördert über einen Fonds der Regulierungsbehörde, der FCC, sodass sie es billiger haben können und damit auch erreichbar sein können und am Internet teilnehmen können. Hört sich erstmal absolut super an. Nur, dass auf solchen Geräten von vornherein, also vom Kauf an, vom Hersteller her schon, Malware installiert ist. Und zwar gleich zwei Programme wurden gefunden, die standardmäßig installiert sind, die nach einigen Tagen Trojaner nachladen. Ich weiß nicht genau, was die jetzt machen, aber in den USA hat man die Empfehlung rausgegeben, wer ein solches UMXU863CL hat, der sollte es entsorgen, weil man kann die vom Hersteller gleich mitgelieferte Malware nicht deaktivieren, nicht deinstallieren. Man kann allerdings mit einem Wireless Updater das Betriebssystem, das handelt sich hier um Android 8.1, aktualisieren. Aber wenn man das tut, diese Wireless Updater benutzt, dann wird heimlich und ohne Nachfrage die neue Software, Malwarebytes heißt die, wieder mit installiert. Also, man macht ein Update in der Hoffnung, man kriegt den alten Scheiß runter, der mitgeliefert wurde, und dann wird es gleich beim Update wieder installiert. Es ist schon frech und dreist und es ist ziemlich dämlich, dass gerade die FCC so etwas fördert und nicht kontrolliert, ob das, was sie fördert, auch tatsächlich sauber ist und förderungswürdig ist. Also man hat auch keine Lösung, man kann diese Telefone nicht sauber machen. Und die FCC kann selbst auch nichts machen. Die sagt, wir sind im Kontakt mit den Herstellern, um zu verstehen, warum das gemacht wird und wieso das gemacht wird. Also wer zufällig an so ein Scheißteil kommt, entsorgen ist die einzige Möglichkeit, um die Malware wegzubekommen, damit keine Trojaner nachinstalliert werden, die dann irgendetwas machen, von dem wir nichts wissen. Ich habe ja schon mal in einem Video gezeigt, dass man mit sehr einfachen Mitteln Gesichtserkennung durchführen kann. Mit einer einfachen Kamera, mit einem Raspberry, da werden Gesichter angelernt. Ich habe ein paar Politiker genommen und die wurden dann, wenn man das Bild wieder vor die Kamera gehalten hat, auch erkannt. Das ist natürlich relativ primitiv, nicht ausgereift. Nur diese Technologie, es gibt mittlerweile ja Kameras, die diese Technologie gleich integriert haben, denen man also beibringen kann, wem sie zu erkennen haben. Aber diese Technologie geht ja viel, viel, viel weiter. In Berlin die Versuche am Hauptbahnhof, solche Kameras einzusetzen. In Deutschland die Politiker, die versuchen nun wirklich großflächig diese Technologie einzusetzen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir ein Vermummungsverbot. Ich muss also, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, mein Gesicht zeichnen. Es sei denn, ich habe Glück und es ist Winter, eiskalt mit Schneeregen, dann darf ich mir einen Schal ums Gesicht binden. Ansonsten muss ich es zeigen. Und auf der CES in Las Vegas, da haben jetzt einige Hersteller diese neuen Gesichtserkennungstechnologien vorgeführt. Und es gibt also immer mehr Geräte, die kommerziell erhältlich sind und eingesetzt werden, die Gesichter erkennen können. Selbst im Auto. In vielen Autos hat man schon Kameras, die den Fahrer beobachten, was er macht, wo er hinguckt. Es gibt die ersten Blicksteuerungen, dass man einfach nur irgendwo hingucken muss, um etwas auszulösen. Ich kann mich erinnern, ich habe mal, das ist bestimmt schon 40, 50 Jahre her, in irgendeinem Science Fiction gelesen, da gab es auch eine Blicksteuerung, der Mensch hat dann seinen Lichtschalter angeguckt und dann schaltete sich das Licht im Raum ein. Ich habe damals gesagt, was ein Scheiß, durch Angucken geht gar nicht. Heute ist es aber so, dass man diese Technologie so weit im Griff hat, dass man sowas einfach ins Auto einbaut. Es wird aber jetzt nicht nur geguckt, wo der hinguckt, sondern auch, ob er müde ist, ob er konzentriert ist, ob ihm laufen die Augen zufallen, wie seine Pupillenbewegungen sind und so weiter. Also diese Gesichtserkennung greift immer mehr um sich. Bundesinnenminister, ihr wisst ja alle, wer das ist, der hat also in 135 Bahnhöfen in Deutschland und 14 Flughäfen seine Planungen jetzt fertig. Da sollen Überwachungskameras installiert werden, die mit dieser Gesichtserkennungstechnologie zusammenarbeiten. Also im Jahr 2020, das wird das große Jahr, wo wir öffentlich überwacht werden, nicht nur überwacht, sondern erkannt werden. Das heißt, wir werden über kurz oder lang flächendeckend verfolgbar sein. Diese Science-Fiction-Geschichten, wie man sie manchmal so in irgendwelchen Filmen sieht, dass da Kameras sind und da wird dann irgendeine Sprechblase oder sowas eingeblendet und da steht dann drin, wer das ist, wie der heißt, wie alt er ist, wo der wohnt, welche Vorstrafen er hat und so weiter. Das ist keine Science Fiction, das ist Realität. Und man muss sich darüber auch im Klaren sein, dass wir unser Gesicht nicht einfach zu Hause lassen können und dass es verboten ist, dass wir unser Gesicht abdecken. Und dass das alles über Kabel geht, über unsere Netzwerke geht, die von der NSA einiger Zeit schon publik geworden, angeknabbert werden. Das heißt, auch in den Vereinigten Staaten wird man dann diese Bilder, diese Seehofer-Überwachung nutzen können, um irgendjemanden zu suchen. Die wird natürlich sagen, wir gucken dann nur nach unseren Leuten. Aber wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, kommt auch dorthin. So, Cloud, das ist ja so eine Geschichte. Ich habe nirgendwo einen Cloud-Dienst, den ich benutze, egal ob kostenlos oder auch nicht kostenlos. Einmal traue ich keinem, außer meinem eigenen Server. Denn was weiß ich, was da passiert? Ich bekomme immer wieder gesagt, ja, aber du kannst das ja verschlüsseln und das ist sicher und was weiß ich nicht alles und du musst dich nicht um deine eigenen Festplatten kümmern und die eben so alle paar Jahre mal erneuern und diesen ganzen Kram. Ja, hört sich ja alles super gut an und wenn es kostenlos ist, auch gut. Wobei einige Dienste, die locken ja und dann nach einem Jahr, da muss man dann doch dafür bezahlen. Aber bei Idgard, I-D-G-A-R-D oder Idgard oder wie auch immer der Laden sich aussprechen lassen will, da ist es jetzt zu einer Störung gekommen. Die haben einfach einige Schlüsseldateien verloren und die sind unwiederbringlich weg. Und manche Kunden können jetzt nicht mehr auf ihren Datenbestand in der Cloud zugreifen. Eine Wiederherstellung ist nicht möglich. Bei einigen sagen ja, bei vielen anderen nicht. Also das ist ein deutscher Cloud-Anbieter. Wenn also jemand sagt, na gut, Amazon Cloud oder sowas will ich nicht, ich bleibe in Deutschland, dann ist er jetzt natürlich auch gearscht. Man muss sich das nur mal vorstellen. Ein Unternehmen, was mit einem solchen Cloud-Anbieter zusammenarbeitet und seine Daten ausgelagert hat, verliert plötzlich Daten. Das heißt, sie können nicht mehr auf bestimmte Dateien zugreifen, die sind einfach weg. Das heißt, sie sind verschlüsselt, okay. Aber es ist kein Schlüssel mehr da, dass sie entschlüsselt werden können. Und dieses Unternehmen, naja, das hat eigentlich immer damit geworben, dass sie sicher sind, dass die Daten in Deutschland bleiben und dass nur ein DSGVO-konformer Datenaustausch stattfindet. Das hört sich alles gut an. Die haben ja auch vollkommen recht, denn die Daten sind ja sicher. Es kommt ja keine mehr ran. Wenn Sie also Kunde sind von diesem Unternehmen und Sie haben Dateien, die mit einer Größe von 0 Byte angezeigt werden und sich nicht mehr öffnen lassen, dann müssen Sie ganz, ganz viel Glück haben. Wenn Sie eine Option gebucht haben, diese Sealed Backup, dann könnte es sein, dass man ihre Daten wieder rekonstruieren kann. Aber sicher ist es nicht. Aber sie müssen diesen zusätzlichen Dienst gebucht haben. Warum man als Kunde, wenn man in einer Cloud seine Daten hinterlegt, dann auch noch extra etwas buchen muss, um ein gesichertes Backup zu bekommen, das ist vollkommen unverständlich. Ich wollte nur sagen, so lange wie möglich behaltet eure Daten, eure Bilder, eure Dateien, eure Videos, eure Audios, eure Musik, behaltet sie zu Hause, in eurem eigenen Haus. Gebt sie nicht raus. Selbst wenn es sicher ist, selbst wenn keiner da dran kommt, selbst wenn die verschlüsselt sind, selbst wenn sie nicht ins Ausland gehen, kann es doch passieren, dass sie einfach weg sind. Und mal ganz ehrlich, Daten kaputt machen kann man auch zu Hause, wenn man seine Festplatte 5 Jahre laufen lässt, die nicht ab und zu mal überprüft und alle Warnungen ignoriert, die man normalerweise vom Betriebssystem automatisch bekommt. Da braucht man nicht extra noch in die Cloud und eventuell sogar Geld dafür bezahlen. Elektroauto ist ja immer wieder ein Thema und es gibt ja so wahnsinnige Diskussionen darüber, dass ein Elektroauto gar nicht so sauber sei und die Herstellung der Akkus und die Entsorgung der Akkus und man müsste da alles Mögliche mit dazu rechnen und machen und die Diskussion, ich habe keine Lust mehr darüber zu diskutieren mit irgendjemandem. Eins ist ganz klar, dass dem Elektroauto gehört die Zukunft. Und die Leute, die von Wasserstoff sprechen, die sollen doch mal überlegen, es gibt bei uns keinen Motor, der mit Wasserstoff läuft, sondern der wird erstmal über eine Brennstoffzelle wieder zurückverwandelt in Strom. Und mit diesem Strom läuft dann wieder ein Elektromotor. Das ist auch ein Elektroauto, nur der Speicher ist ein anderer. Das heißt, es ist ja eigentlich kein Speicher, sondern nur ein Wandler von Wasserstoff in Strom. Und das macht aber in der Regel nur Sinn für bestimmte Sachen, also Schiffe zum Beispiel oder LKW. Solche großen Apparate, dafür macht Wasserstoff Sinn. Für unsere kleinen PKW macht es keinen Sinn. Es ist zu umständlich, es ist technologisch noch nicht so weit ausgereift. Natürlich sind die relativ weit, aber noch nicht so und auch noch nicht so praktikabel, wie es ist. So, und jetzt kommt natürlich die Einschränkung, dass man unsere Akkus heute, dass sie giftig sind, umweltschädlich sind und so weiter. Aber ich habe ja auch schon so oft darüber gesprochen, es gibt ja auch andere Technologien. Die Akkutechnologie ist ganz am Anfang. Ich kenne bestimmt 20 verschiedene Ansätze, an denen geforscht wird. Einige verschwinden auch ganz schnell wieder, aber ich habe das schon vor Jahren gesagt, es wird nicht mehr lange dauern und wir werden mit unseren Autos mit einer Akkuladung 1000 Kilometer und ein paar Jahre später wahrscheinlich sogar 10.000 Kilometer fahren können, ohne dass wir aufladen müssen. Die australische Universität, die haben zusammen mit einem deutschen Unternehmen einen Lithium-Schwefel-Akku weiterentwickelt und sind jetzt, der war eigentlich ursprünglich gedacht für Mobiltelefone und sind jetzt dazu übergegangen, das mal in einem Elektroauto zu testen, wie weit das funktioniert. Diese Schwefelakkus sind natürlich was ganz anderes. Die sind ja wesentlich effizienter. Das Problem ist, dass sich die Elektroden nach einigen Ladezyklen zersetzen. Das macht ja nun keinen Sinn, auch wenn man jetzt einen Akku hat, den man ein paar Mal auflädt und dann muss er erneuert werden. Von der Energiedichte kann man mit einem Lithium-Schwefel-Akku ungefähr doppelt so weit fahren, wie das heute der Fall ist. Und unsere Smartphones und Laptops, die könnten auch doppelt so lange laufen, wie das heute der Fall ist. Nur die Stabilität, das war immer das Problem, denn diese Schwefelelektrode zersetzt sich nach so um die 50 Ladezyklen ist sie hin. So, wenn die kaputt ist, dann ist der Akku kaputt, dann kann ich nichts mehr aufladen. In dem bisherigen Lithium-Ionen-Akkus wird die negative Elektrode aus einer Metalloxidverbindung hergestellt. Bei einem Lithium-Schwefel-Akku hat man ein Gemisch aus Schwefel und Kohlenstoff als Kathodenmaterial. Und beim Entladen der Batterie wandern die Lithium-Ionen von der Anode zur Kathode, wie üblich, und reagieren dort mit dem Schwefel zu Lithiumsulfid. Wenn man den Akku dann wieder auflädt, dann läuft der Prozess umgekehrt ab. Das Gewicht der Lithium-Schwefel-Akkus ist etwa halb so groß wie das bei unseren herkömmlichen Akkus. Das heißt, nicht nur die Kapazität ist bei gleicher Baugröße doppelt so groß, also man hat eine deutlich höhere Energiedichte, sondern auch das Gewicht ist zusätzlich noch geringer. Beim Laden dehnt sich jetzt das Schwefel-Kohlenstoff-Gemisch um etwa 80% aus. Das Ding wird also größer und zieht sich beim Entladen wieder zusammen. Dadurch entstehen Risse in dem Material und Bruchstellen, sodass nach wenigen Zyklen die Oberfläche der Kathode kaputt ist. Das heißt, es können also immer weniger Lithium-Ionen mit dem Schwefel reagieren und damit geht die Kapazität zurück und dann habe ich keinen Vorteil mehr. Die Wissenschaftler von Madhok Chibani an der Monash-Universität in Australien und in Deutschland der Holger Althuis vom Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahlentechnik in Dresden die Möglichkeit gefunden, wie sich die Haltbarkeit der negativen Elektrone deutlich erhöhen lässt. Und zwar, man nimmt ein Bindemittel auf Basis eines wasserlöslichen Polymers. Das hält den Schwefel und die Kohlenstoffpartikel der Kathode über Polymerbrücken zusammen, wenn sich die Elektrode beim Ladevorgang ausdehnt und beim Entladen, wie eben gesagt, wieder zusammenzieht. Das heißt also, das Material wird quasi plastik. Es reißt nicht mehr, sondern es dehnt sich aus und geht wieder zusammen und wird dann die Elektrode dadurch nicht zerstört. Natriumcarboxylmethylcellulose, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, CMC, ist das Bindemittel, was man dafür verwendet. Sie haben verschiedene in ihren Testreihen getestet und das hat man zusammen dann mit Schwefel und Kohlenstoff unter Zugabe von Wasser zu einem plastischen Material, so einem breiähnlichen Kram, zusammengemischt und auf eine metallische Basis aufgetragen. So nach dem Trocknen wird das fest und die Oberfläche der bisher nur im Labor hergestellten Elektroden, die zeigten dann beim Mischungsverhältnis von 70% Schwefel und 20% Kohlenstoff und 10% CMC so gut wie keine Verschleißerscheinungen mehr. Man ist also dann bei Lade- und Entladezyklen in etwa auf der Höhe, wie es heute die Akkus in unseren gegenwärtigen Elektroautos haben. Allerdings hat man eine doppelte Kapazität. Man kann also mit einer Reichweite, rechnet man so von ungefähr 1000 Kilometer. Messungen haben schon bestätigt, dass die Ladekapazität der Akkus rund 1200 Amperestunden pro Kilogramm entsprechen. Ich habe mal rausgesucht, das entspricht so ungefähr dem Dreifachen eines Lithium-Ionen-Akkus. Energiedichte war bei diesen Messungen bei 400 Wattstunden pro Kilogramm. Also doppelt so hoch wie so ein Lithium-Ionen-Eumel. Man sieht, auch hier tut sich etwas. Man hat zwar angefangen, nicht für Autos zu forschen und zu entwickeln, sondern viel eher für unsere kleinen mobilen Geräte. Und die Akkus sind ja überall drin, ob es in einer Bohrmaschine ist, in einem in der Flex, in einer Kreissäge, in einer Stichsäge, in einem Staubsauger, in einem, ja sogar in diesen Roboter-Dingern da, die nicht funktionieren, die durch die Wohnung flitzen. Auch da versuchen uns ja die Werbefuzzis, Industrieteile anzubieten. drehen, wenn wir sie gekauft haben, merken wir, dass sie also nicht das bringen, was sie eigentlich sollen. Aber überall da sind Akkus drin und überall da kann man diese neue Technologie, wenn sie denn dann produktionsfähig ist, einsetzen. Und die Diskussion um die Reichweite mit den Elektroautos ist damit natürlich auch irgendwie, irgendwann und wahrscheinlich und hoffentlich bald zu Ende. Bosch macht von sich reden. Bosch hat eine Brille entwickelt, die nicht viel größer ist als eine herkömmliche Brille, wo man auf dem Glas, dem Brillenglas, ein Display drauf hat, welches quasi unsichtbar ist. Das wiegt nur etwa 10 Gramm. Man kann dieses Display auf jede beliebige Brillenstärke bringen. Das ist kein Problem. Und man kann dann in die Brille einblenden, was man auch immer will. Das sind also nicht mehr so große Extraspiegel oder extra Brillengläser, sondern eine ganz normale Brille mit einem etwas breiteren Bügel, wo die Elektronik drin ist. Der soll aber auch noch deutlich kleiner werden. Und da bekommt man dann, weil es ja für zwei Augen ist, auch eine 3D-Darstellung und hat ein riesen Sichtfeld. Damit sollen jetzt die Datenbrillen in einem ganz neuen Bereich möglich werden. Einmal mit einer deutlich reduzierten Elektronik da drin. Dieses Display, was man da hat, das kann natürlich dann an das Mobiltelefon gekoppelt werden und hat auch eine Taste oder zwei zum Bedienen, sodass man damit zum Beispiel Navigationsdaten einblenden kann, Erklärungen, alles das, was ich am Computer machen kann, an meinem Mobiltelefon machen kann, alles das kann auch da eingeblendet werden. Und es stört nicht beim Sehen in der normalen Umwelt. Natürlich kann man sich davon ablenken lassen. Und wenn jemand vor mir steht und ich hätte jetzt zum Beispiel eine Gesichtserkennung laufen auf meinem Mobiltelefon, könnte er mir sogar einblenden den Namen, wo der wohnt, wie der heißt und wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. So viel zu der Kameraüberwachung. Also, es tut sich auch in dieser Technik etwas. Es ist so weit integriert. Man hat das Brillenmodell auf der CES vorgestellt und keiner, der vor mir steht, kann sehen, was ich sehe. Nur ich hinter der Brille sehe diese eingeblendeten Daten. Interessant ist, dass dieses Modul, hat die Bezeichnung BML500P, einen Laserprojektor benutzt mit 3 Laserdioden und MEMS-Spiegeln, die das Bild so ähnlich wie es früher bei alten Fernsehgeräten waren, zeilenweise aufbauen. So, und dieses Display, was da innen auf der Brille drauf ist, ja, das ist ja ein passives, da werden diese Laserstrahlen drauf projiziert, zeilenweise, wie beim alten Fernsehbild. Und dieses Display, das ist eine holographische Dünnschichtoptik, sagt Bosch, reflektiert dann die Laserstrahlen ins Auge. Und da das Auge so träge ist, dass die hohe Geschwindigkeit, mit der diese Laserpunkte zeilenweise nacheinander auf diese holographische Optik projiziert werden, nicht mitbekommt, haben wir also ein ruhiges, stehendes Bild. Die Leistung dieser Laser, die soll bei etwa 15 Mikrowatt liegen. Und so ein Laserpointer, den wir irgendwo, was weiß ich, überall kaufen können, der hat so ungefähr 1000 Mikrowatt, also 1 Milliwatt. Und das ist Laserklasse 2, der gilt also als komplett ungefährlich. Und 15 Mikrowatt, das ist natürlich nochmal deutlich weniger. Und das Ding, diese Brille läuft mit einem 350 mAh Akku etwa 14 Stunden kontinuierlich. So, diese Optik, die man da hat, und diese Laser, die arbeiten mit Wellenlängen von 450, 520 und 638 Nanometern. Damit haben wir ein volles Farbspektrum und bekommen ein Bild. Wir können also damit im Grunde genommen alle unsere Displays, unsere Navigationsgeräte im Auto, alles Mögliche, was wir haben, alles wegwerfen und können künftig alles mit unserem Mobiltelefon machen und steuern. Wir brauchen nichts mehr. Vielleicht werden auch zu Hause Fernsehgeräte und Projektoren damit abgelöst, denn so wie die Berichte sind, soll diese holographische Dünnschichtoptik, dieses Display oder Displayfolie ist es ja, ein sehr schönes, sehr klares, großes Bild mit weitem Blickwinkel in 3D ermöglichen. Ja, da wir gerade bei Bildern und Video und diesen ganzen Kram sind, dieser Video-Streaming-Markt, da wird sich dieses Jahr auch eine Menge ändern. Disney hat ja Disney Plus gestartet und damit kriegen ja Sky und Amazon und Netflix mächtig Konkurrenz. Das Konzept ist ja nur ein ganz anderes. Bisher ist es ja so gewesen, Apple hat ja sowohl Disney Plus wie auch Apple TV Plus im Markt und die wollen mit Warner Media und NBC Universal weitere Filmgeschäfte machen mit eigenen Diensten und das wird wahrscheinlich so werden, dass diese Inhalte von Warner Media und NBC Universal dann auch über diese Disney Plus zur Verfügung stehen werden. Also im vergangenen Jahr, da war ja schon Disney Plus und Apple TV Plus auf dem Markt in den USA und Warner Media und NBC Universal und kommen jetzt ebenfalls noch dazu. Die sind ja aus dem Filmgeschäft und wollen mit eigenen Diensten an den Start gehen. Aber es könnte jetzt natürlich auch so kommen, dass die Inhalte von Warner Media und NBC Universal bei anderen Streaming-Plattformen verschwinden. Das heißt also, die bisherigen Anbieter Netflix, Amazon, Sky hätten deren Inhalte nicht mehr zur Verfügung. Und das verschiebt natürlich dann die Wertigkeit. Denn Video-Streaming, das ist ja nun ein Markt, der ja nicht so wie Musikstreaming arbeitet. Im Musikbereich, da sind die Anbieter da, die machen da Apple, Google, Amazon, Spotify und so weiter. Im Grunde die gleiche Musikauswahl. Und die Menge der Songs ist ja nun, ja, riesengroß, aber sie sind eben bei allen Anbietern nahezu identisch verfügbar. So bei Videostreaming sieht es natürlich anders aus. Da hat man nicht ein solch riesiges Angebot und da gibt es nur bei diesen großen Playern da, dass man neue Serien und neue Formate entwickelt. Die haben auch das Geld dafür. Amazon selbst stellt ja so etwas nicht her. Und da kommen dann laufend neue Serien dazu. Das heißt, dass es wird sich hier eine deutliche Verschiebung ergeben von den bisherigen Playern. Die kriegen mächtig Feuer von den neuen Mitspielern. In Deutschland wird es vielleicht noch ein bisschen dauern. So viel, wie ich mitbekommen habe, startet Disney Plus Ende März. Das heißt also, vor Ostern wollen die auf dem Markt sein. Und dann müssen wir mal sehen, wie das mit Apple TV Plus weitergeht, wie die vorankommen. Die sind ja vergangenes Jahr im November an den Start gegangen. Apple produziert aber selbst seine Inhalte. Und ich glaube, die kaufen auch gar nichts anderes ein. Die produzieren alles selbst so, wie ich das habe. Ach doch, die haben auch ein paar Serien eingekauft. Gut, das ist nicht meine Welt. Interessant ist nur, dass also dieser Markt wesentlich aufgeblasen wird und dass man nicht mehr nur auf wenige Anbieter angewiesen sein wird. Es kommt Konkurrenz und die bisherigen Anbieter werden wahrscheinlich nicht mehr so viel anbieten können, weil die Inhaber dieses Inhaltes jetzt selbst ihre Sachen vermarkten werden und vermarkten wollen. Also es tut sich da etwas Neues. Auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass so Abonnenten von Sky zum Beispiel jetzt dadurch auch viel weniger Auswahl haben an dem, was sie sehen können. Und da muss man gucken, wie die Abonnenten bei Sky darauf reagieren, ob die sich dauerhaft überhaupt noch halten können am Markt. Und das andere ist, das normale Fernsehprogramm von den Öffentlich-Rechtlichen und den Freien wird wahrscheinlich auch so langsam nicht mehr so interessant sein. Bei den jungen Menschen schon heute nicht mehr. Die gucken ja nun andere Sachen, so Überwachungsfernsehen aus dem Internet, wo dann die Inhalte, Lieferanten nachsehen können, wer wann, wie lange was geguckt hat und dann ihre Werbung daraus generieren können. Aber gut, das ist ja ein ganz, ganz anderes Thema. Das muss auch jeder selbst wissen, wie das ist. Auf jeden Fall wird der Markt dieses Jahr in Deutschland ganz mächtig durcheinander gewürfelt werden und Amazon, Netflix und Sky werden sicherlich kämpfen müssen, wenn sie weiter am Markt bleiben wollen. So, Windows 7, der Support ist ja am 15. zu Ende gegangen. Könnte man sagen, naja, okay, ist ja lustig, aber was juckt es mich eigentlich? Ich kann ja weitermachen wie bisher. Naja, man muss sich das mal bis zu Ende durchdenken. Denn Windows 7, wer damit weitermacht und zum Beispiel Bankgeschäfte betreibt und die Sicherheitslücken, die dann nicht mehr in Windows 7 geschlossen werden von Microsoft, führen dazu, dass sein Rechner gehackt wird und angegriffen wird. Und dann kann hinterher die Bank, wenn irgendetwas passiert, kommen und kann sagen, pass auf, in unseren Geschäftsbedingungen steht drin, du sollst und du bist verpflichtet, deine Geräte, mit denen du den Zugang hast, auf dem Stand der Technik zu halten. Das heißt also, Stand der Technik wäre dann Windows 10. Das ist ja wunderbar. Hier wird also dann zum Beispiel von der DSGVO der Umsatz bei Microsoft mächtig angekurbelt. Denn jeder Arzt, der sich nicht daran hält, dem kann mächtige Bußgelder ins Haus kommen. Wenn also zum Beispiel ein Arzt, der mit Microsoft Windows 7 weiterarbeitet und demzufolge ein im Laufe der Zeit immer unsicherer werdendes Betriebssystem benutzt, wenn dessen Rechner gehackt werden und Daten rausgehen, zu deren Geheimhaltung er verpflichtet ist, dann kriegen sie ihn derart am Arsch, dass er wahrscheinlich keine Lust mehr hat, weiterzumachen. Aber nicht nur das, auch bei Privatleuten ist es so, bei Anwälten ist es so, bei Architekten ist es so, bei allen Freiberufen. Jeder, der beruflich mit einem Rechner arbeitet und Windows 7 hat, soll sich jetzt überlegen, was ist denn für mich billiger? Gut, da gibt es einen, der sagt, ich habe doch eine Versicherung für Datendiebstähle und Schäden, die daraus entstehen können. Ja, hat er. Aber auch die Versicherer sagen ja schon ganz klar, du musst immer das neueste Betriebssystem, die neuesten Updates haben. Dein Rechner, dein System muss auf dem Stand der Technik sein. Und wenn du das nicht machst, dann greift die Versicherung nicht mehr. Das heißt also, die Versicherung ist sinnlos. Man kann sie genauso gut kündigen. Also, hier wird quasi der Benutzer, auch Privatleute, gezwungen, auf das neue Betriebssystem von Microsoft umzusteigen. Man kann nicht mehr sagen, das 7er ist mir gut genug oder ich habe noch Windows ME oder wie auch immer. Das ist ja alles, das läuft ja alles. Ja, so lange, bis ein Schaden auftritt. Und der kann schon auftreten, wenn ich mein Wassergeld bezahle und mein Rechner wird gehackt und jemand bedient sich an meinem Bankkonto, dann bin ich der Gearschte. Es ist wunderschön, dass man hier auf diesen Umweg über die DSGVO Microsoft einen mächtigen Umsatzschub gibt. Anders ist es zum Beispiel bei Linux. Da habe ich nicht so diese neueste Geschichte. Natürlich muss ich da auch vorsichtig sein, natürlich muss ich da auch Schutzsoftware haben, natürlich sollte ich auch nicht mit dem ältesten Kernel arbeiten, aber da sieht die Welt ja ganz anders aus. Da kann ich ein Kernel-Update machen, wenn es dann stabil läuft, und dann ist es gut. Und dann wird mir keiner sagen, hör mal, du hast ja ein Linux 7, was es ja gar nicht gibt. Du hättest updaten müssen auf Linux 10, was es nicht gibt, sondern hier ist jetzt ein ganz, ganz großer Vorteil, aber genauso ist es natürlich auch mit den ganzen Dattelfon-Benutzern. Wer also seine ganzen Geschäfte auf seinem Smartphone macht, der sollte auch hier immer auf dem neuesten Stand der Technik sein. Und hier ist es ja noch schlimmer. Hier reicht es ja nicht, wenn ich mir zum Beispiel bei irgendwelchen großen Elektronikversandhäusern oder sowas ein Billigtelefon gekauft habe und ich bekomme keine Updates für das Betriebssystem und ich habe immer noch 2.3 oder sowas da drauf, dann bin ich unsicher. Da muss ich, weil ich keine Updates bekomme von dem Billiglieferanten, da muss ich mir ein neues Telefon kaufen. Also das ist ein ganz neuer Aspekt, dass man gezwungen wird, Hardware und Software neu zu kaufen, um sich nicht Ansprüche gegen Banken und Versicherungen zu entledigen. Denn nur dann, wenn ich auf dem neuesten Stand der Technik bin, in Hardware und Software, dann kann ich auch vor Gericht bestehen, wenn irgendetwas passiert und ich nicht selbst mit großer Dummheit den Schaden verursacht habe. Denn besser als mit der neuesten Betriebssystem und der neuesten Hardware kann man es nicht machen, kann es keiner machen. Und demzufolge ist es dann eben auch nicht meine Schuld und nicht in meiner Verantwortung. Man sollte darüber nachdenken. Also ich habe kein Problem damit, weil ich seit vielen, vielen Jahren nur mit Linux-Rechnern arbeite und mir auch nicht vorschreiben lasse, wann ich welches Update machen will. Die Rechner sind auch sicher, die werden ab und zu mal auf den neuesten Stand gebracht, aber ich möchte nicht mit Windows arbeiten und gezwungen werden, meinen alten, ich habe noch einen, da ist Server 2008 drauf, aber damit mache ich nichts mehr, außer ab und zu mal zu gucken, wie ja, klein doch früher an Betriebssystemen war und wie groß es heute ist und demzufolge unübersichtlich und wie viele Fehler man heute in so ein Riesenbetriebssystem einbauen kann. Früher war es so klein, da konnte man solche Fehler nicht einbauen. So, sind wir am Ende angekommen. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die auf meinen Nachruf zum Tode des Kollegen Wack geantwortet haben. Gut, es waren ein paar mächtige Knallköpfe dabei, die der Meinung waren, sie könnten mir vorschreiben, was ich zu tun oder zu sagen habe. Nee, nicht im Forum und auch nicht so, also hier bei YouTube. Aber da haben wir natürlich ein ungefiltertes Gesellschaftsprofil und in der Gesellschaft haben wir ja nicht nur die Guten, sondern auch die Blödesten, die da rumlaufen. Irgendeiner hatte mir irgendwas geschrieben mit was weiß ich was. Ich habe ihm dann geantwortet, wer er eigentlich sei. Ich brauche keine Belehrung von ihm. Daraufhin hat er mir dann geschrieben, es sei keine Belehrung, sondern eine Rüge. Man muss sich das nur mal vorstellen. Was nimmt sich so ein Irrer eigentlich mir gegenüber heraus? Ich bin, wie ich bin. Ich gehe meinen Weg. Ich verbiege mich nicht. Und auch im Nachhinein muss ich nicht heucheln. Aber naja, so Irre gibt es überall. Das wird bei mir weggeklickt, die kommen auf die Sperrliste und damit ist der Käse gegessen. Nein, ich bedanke mich bei all denen, die mir gegenüber zum Ausdruck gebracht haben, dass sie das anständig fanden, dass ich trotz der ganzen Probleme, wo ich nur einen Bruchteil davon öffentlich besprochen habe, und der Rest soll auch für ewig irgendwo im Versteck bleiben. Es gibt noch viele andere Sachen, aber und die mir zugestimmt haben und sich sogar bedankt dafür haben, dass ich diese Sache angesprochen und klar gezogen habe. Das war selbstverständlich, das ist meine Art. Nicht heucheln, die Wahrheit sagen, aber doch die Achtung vor einem Menschen haben, selbst wenn ich ihn nicht mochte. So, der Shop hat wieder geöffnet. Das sind auch wieder ein paar Sachen, die nicht mehr verfügbar waren, die sind wieder neu eingetroffen. Schaut bitte mal da rein. Bei allen Spendern bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Und ich bin mal gespannt. Moment, ich kann ja gerade mal gucken, denn so langsam gehen die Abonnentenzahlen bei YouTube doch mächtig in die Höhe. Wo habe ich denn hier meinen Kanal? So, da ist er doch. Nee, da muss ich ja hier auf Dashboard gehen. Also, im Moment, heute am Sonntag um, wo ist die Uhr? 17.11 Uhr habe ich 99.000, ich mache mal einen Reload, 775 Abonnenten. Das heißt, es fehlen noch 225. Ich denke mal, bis Mitternacht sollten die auch noch da sein. Also entweder diese Nacht kurz vor oder kurz nach Mitternacht. Jedenfalls, wenn Sie das hören können, werden wir wahrscheinlich bei CC2TV die 100.000 Abonnenten voll gemacht haben. Das ist sicherlich ein schöner Erfolg. Nicht mein Erfolg. Ich bedanke mich bei den Abonnenten, die diese Zahl hier überhaupt verursacht haben. Natürlich freue ich mich darüber, aber es sind Sie, die mit Spenden ermöglicht haben, dass wir weitermachen. Es sind Sie, die ja diesen Klick auf dieses Abo, diese Zahl jetzt langsam auf die 100.000 zugehen lassen. Und es ist ein schönes Gefühl, eine Gemeinschaft zu haben, die so groß ist. Und so ein paar Knallköpfe tun mir nicht weh. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Weiß ja nicht, wie es ist, aber viele gucken sich ja auch die Filetstücke an. Auch heute Abend gibt es wieder ein Filetstück, das zweite, und nächste Woche das nächste und letzte Filetstück. So, und danach kommt dann schon die zweite Monatssendung dran in diesem Jahr. Und die Themen sind soweit schon vorbereitet, sind schon soweit schon klar. Ich werde mal was über Oszilloskope machen, so Mini-Oszilloskope, ein bisschen Entwicklung und so. Mal gucken, was sie können und wie es aussieht. Werde etwas machen über Alarmanlagen, die teilweise zu einem lächerlichen Preis und lächerlichen Leistung angeboten werden, und wie man eine Alarmanlage selbst mit einfachsten Mitteln aufbauen kann, einen Funk ohne viel Drähte zu verlegen. Ich habe da ein paar Module ausprobiert. So, und kommt auch noch mehr. Aber ich bin noch da dran. Es soll noch ein bisschen besser werden, ein bisschen stabiler werden. Aber wir haben jetzt schon Reichweiten durch ein paar Wände hinweg über 30 Meter mit Funksensoren, die im unteren einstelligen Euro-Bereich liegen, und das kann man dann mit dem ESP oder mit dem Arduino machen, mit einem Modul, was auch nur 3,50 Euro kostet als Empfänger, und dann kann man auswerten und steuern, was auch immer man will. Man kann sich sogar eine SMS oder eine E-Mail schicken lassen, wenn irgendwo eine Tür aufgemacht wird, und dann ganz, ganz schnell wieder nach Hause flitzen, um den Einbrecher verhauen zu können. So, jetzt mache ich hier Schluss. Ich tue den Daumen nach oben, sage auch in diesem Jahr immer ein Bit übrig behalten, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bis in einem Monat. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.